Ein drittes Beispiel aus einem etwas anderen Gebiet. Aus erlittenen Enttäuschungen mit religiösen Menschen und Institutionen haben manche den Schluss gezogen, dass es angeblich keinen Gott gibt. Wenn der Pfarrer X oder die Kirche Y oder der fromme Christ Z so schmählich versagt haben, schloss er messerscharf, dann kann der Glaube nicht richtig sein, den sie doch eigentlich bekennen. Nun muss ich zugeben, dass mir diese Logik ohnehin nie imponiert hat, denn ich bin ja Mathematiker und ich müsste nach dieser Logik, da ich Woche für Woche die tollsten mathematischen Irrtümer anderer Leute auch schriftlich sehe, in den Klausurarbeiten und mündlich vorgetragen bekomme, in den Seminarvorträgen, ich müsste nach dieser Logik daraus den Schluss ziehen, eine korrekte Mathematik kann es gar nicht geben, wenn intelligente Leute, jüngere und manchmal auch ältere, so eklatante mathematische Fehler begehen. Andere haben aus gleichen Enttäuschungen auf religiösem Gebiet lebensmäßig den Schluss gezogen, dass es wohl beim Glauben an Gott auf eine persönliche Verbindung ankommt, die den einzelnen Menschen unabhängig machen muss vom Versagen anderer, mögen es Einzelpersonen oder Institutionen sein. Und ich möchte gerne hinzufügen, dass ich zu dieser zweiten Gruppe gehöre und in meiner Jugend viele Gelegenheit hatte, verwundert und schockiert zu sein über das Versagen sogenannter Christen und christlicher Institutionen und dass das bei mir indirekt mit dazu beigetragen hat, in früher Jugend diese Art von Glauben zu finden, der unabhängig wurde vom Versagen anderer und unabhängig vom Zwang, ein Leben lang mich aufzuhalten mit dem, was unter dem Deckmantel des sogenannten Christentums alles an Fehlern und Irrtümern begangen worden ist, so als ob das eine Frage wäre, die mein Verhältnis zu Gott tangieren würde. Das Verhältnis zur Wahrheit im Leben ist von Mensch zu Mensch verschieden. Und wenn man, wie unser einer vom Fach aus, sprachanalytisch geschult ist, dann hört man aus dem, was Menschen oft ungewollt sagen über ihr Verhältnis zur Wahrheit, Interessantes und auch Niederschmetterndes häufig heraus, weil man ihre Bekenntnisse vernimmt in der Richtung, dass sie ja nicht oder oftmals nicht an echter Wahrheit, weil es denn wahr ist, interessiert sind, sondern an ganz subjektiven Aspekten beim Umgang mit der Wahrheit. Dazu ein paar mehr semantische Beispiele. In unseren letzten Jahren ist es ein gängiges Idiom geworden, zu sagen, das und das darf doch nicht wahr sein. Wenn man das analysiert, stellt man fest, dahinter steckt die Vorstellung, ich muss doch entscheiden, ob etwas wahr sein darf oder nicht. Wenn es mich zwingen würde oder veranlassen würde, mein Verhalten stark zu ändern, dann weigere ich mich und behaupte stattdessen lieber, dass es nicht wahr wäre. Wir vermeiden solche Wahrheiten instinktiv, die uns persönlich stark tangieren, die uns stark hinterfragen, die vielleicht mein bisheriges Denken und Leben als in einer Hinsicht falsch, abwegig erkennen lassen. Bei den politischen Auseinandersetzungen hört man es manchmal mehr oder weniger deutlich heraus. Diese Aussage mag wahr sein oder nicht. Derjenige Abgeordnete, der sich soeben ausgesprochen hat, beziehungsweise seine Partei, hat nicht das Recht, dies zu sagen. Hat nicht das moralische Recht dazu. Ob 2 mal 2 4 ist, hängt dann von der vermeintlichen Moral des Rechenlehrers ab. Und wenn er in meinen Augen moralisch nicht qualifiziert ist, weigere ich mich zu akzeptieren, dass 2 mal 2 tatsächlich 4 ist. Ein merkwürdig gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit, wo doch bei objektiver Wahrheitssuche ich bereit sein müsste, Wahrheit ohne Rücksicht auf die Quelle immer auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und gegebenenfalls zu bejahen. Eine Studentin sagte bei einer lebhaften Diskussion um wesentliche Fragen: Mir fällt zwar im Moment kein Gegenargument mehr ein, ich weigere mich aber trotzdem, meinen Standpunkt zu ändern. Und damit gab sie zu erkennen, es geht mir nicht um sachliche Diskussion der Wahrheit oder darum, eine Information aufzunehmen, die vielleicht meinen bisherigen Standpunkt verändern würde, sondern es geht mir statt um Wahrheit um die Beibehaltung meines Standpunktes. Wiederum ein weit verbreitetes, gebrochenes Verhältnis zur Wahrheit bei den Ideologien lief das Verhältnis zur Wahrheit eigentlich immer auf das hinaus, was früher bei den Redakteuren von Pravda auch direkt in den Anleitungen, den Anweisungen für ihre journalistische Tätigkeit stand. Bei der Berichterstattung ist darauf zu verzichten, nach westlichem Modell objektiv Fakten darstellen zu wollen.
Also Pravda heißt so viel wie Wahrheit. Das Ziel der Zeitung war nicht die Wahrheit, sondern die im Sinne der sozialistischen Agitation optimale allmorgendliche Zwecklüge. Wahr ist im Sinne der Berichterstattung das, was im Moment mit der bestmöglichen Propagandawirkung als Zwecklüge verbreitet werden kann. Ein sehr zynisches Verhältnis zur Wahrheit, wobei diejenigen heute gestraft sind, die eine Zeit lang vielleicht so stark mit dieser Tätigkeit liiert waren, dass sie für sich persönlich zwischen Wahrheit und Zwecklügen nicht mehr unterscheiden konnten und nun vor der Frage stehen, wie sie eine eigene Orientierung finden. Und so könnten wir noch sehr viel weitere Beispiele anführen. Über das Verhältnis des Menschen zur Wahrheit im Leben und die Art, wie er Wahrheit selektiert, wie er Wahrheit herausgreift, dort, wo sie zu seinen Gunsten in seinem Sinne auszuschlagen scheint, wie er bei den Konflikten sich die Argumente eigentlich immer so zurechtlegt, dass er selbst dabei im Recht ist und die Kontrahenten im Unrecht sind. Auch wenn er da so ähnlich wie der vorhin zitierte Raucher ein paar logische Klimmzüge machen muss in schlaflosen Nächten. Wir sehen, zum Umgang mit der Wahrheit gehört eigentlich jene Tugend, die man in der Ethik Wahrhaftigkeit nennt, also die vorurteilsfreie, bedingungslose Liebe zur Wahrheit, um ihrer selbst willen, ohne Rücksicht darauf, wann sie mir privat nützt oder schadet. Wahrhaftigkeit ist in der heutigen Gesellschaft eine Verhaltensweise mit hohem Seltenheitswert, deren Fehlen wir sehr deutlich und leidvoll eigentlich jeden Tag spüren bei uns selbst und anderen. Wir verstehen, dass also die Frage nach der Wahrheit über die Ebene des Denkens und letztlich auch über die Ebene des Lebens und der Summe der darin gesammelten Lebenserfahrungen hinausgeht. Denn wir haben ja gesehen, dass auch erfahrene Menschen, auch weise Menschen, die gleichen Informationen und Anstöße im Leben so unterschiedlich rezipieren, so unterschiedlich beantworten. Wir brauchen mehr als nur das Denken und die Lebenserfahrung auf der Suche nach Wahrheit. Wir brauchen letztlich die Begegnung mit der Wahrheit dort, wo unser Menschsein seinen Urgrund hat, wo es sich um die Urerfahrung des Personenseins handelt. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur dritten These kommen. Die Frage nach der Wahrheit ist Ihrer Antwort nach eine Frage an den Glauben. Und zwar Glaube im Sinne von Totalerfahrung. Nicht so, wie es unsere deutsche Sprache leider nahelegt, dass mit Glauben gemeint sein könnte, vermuten und nicht genau wissen. Ich glaube, das Wetter wird sich morgen bessern, das heißt, ich vermute es, aber ich weiß es nicht genau. Und wenn jemand bekennt, ich glaube an Gott, wird es von anderen manchmal so missverstanden, jedenfalls in der deutschen Sprache, als ob er meinte, ich vermute, dass es einen Gott gibt, aber ich weiß es nicht genau. Glaube im Sinne Jesu Christi. Glaube im christlichen Sinn ist etwas anderes und etwas Einzigartiges, wo Glauben so viel wie Vertrauen und Grunderfahrung von Wahrheit bedeutet, die nichts mit Vermuten oder mit fehlender Gewissheit zu tun hat. Man kann das vielleicht auch am besten an einer kleinen historischen Begebenheit verdeutlichen. Da wurde im Jahr 1942 an der Universität Zürich ein neuer Rektor gewählt, der dann, wie jeder neu gewählte Rektor, vor der Aufgabe stand, eine Antrittsrede zu halten. Und dort ist es üblich, in Deutschland an den meisten Universitäten heute ja auch wieder, dass der neu gewählte Rektor den Kommilitonen und den Kollegen aus allen Fakultäten eine Art Einblick gibt in das wissenschaftliche Handwerkszeug des eigenen Faches. Und nun war aber in jenem Jahr einer zum Rektor gewählt worden, dessen Fach die Theologie war, christliche Theologie. Er hieß Emil Brunner. Und er stand vor der etwas schwierigen, also didaktisch schwierigen Aufgabe, den Kollegen vom Strafrecht und von der Chemie und den Kommilitonen von der Psychologie oder Volkswirtschaft zu erklären, worum es sich handelt in der theologischen Forschung und Lehrtätigkeit bei einer Wissenschaft, die viele sich sonst gar nicht so recht vorstellen können und bei der viele nicht verstanden haben, warum diese Wissenschaft an einer Universität betrieben wird. Und dann erklärte er ein Stück weit, wie die abendländische Vorstellung vom wissenschaftlichen Denken entstanden ist, wie die hellenistische Tradition dazu geführt hat, dass man den Begriff der Objektivität einführte, also eine Wahrheit erkennen, das heißt nach hellenistischer Auffassung doch sie zur Kenntnis nehmen aus der kühlen Distanz des persönlich nicht Betroffenen. Ein Physiker misst eine Temperatur im Innern eines Glasbehälters, von der er im Sinne seiner Körpertemperatur nicht betroffen ist. Ein Jurist entscheidet in einem Strafprozess, von dem er selber und seinen nahen Angehörigen nicht betroffen sind. Nur dann darf er entscheiden, sonst gilt er als befangen. Und zu Recht sieht der Begriff der Objektivität vor, dass die wissenschaftliche Erkenntnis umso präziser, die Wahrheitsfindung umso genauer möglich ist, je unbefangener, objektiver der Betreffende ist. Dann erklärte Emil Brunner in jener Rektoratsrede 1942, dass aber die Erkenntnis, um die es im Glauben geht, und er meinte in der christlichen Theologie, die Wissenschaft, die Logia von Gott, Theos, ist, dass es sich da kulturgeschichtlich gesehen um einen viel älteren als den griechischen Wahrheits- und Erkenntnisbegriff handelt. Und er wies darauf hin, dass im ersten Jahrhundert einer gekommen ist, der etwas ganz Ungewöhnliches von sich erklärte, nämlich der sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt anders zu Gott als durch mich. Dies ist der markanteste Satz, der uns von Jesus Christus im Neuen Testament überliefert ist, nachzulesen in jenem vierten Evangelium, das sich Johannesevangelium nennt, Kapitel 14, Vers 6. Und das muss man im Sinne unseres Themas jetzt sprachanalytisch auf die Goldwaage legen. Dort steht, und das ist das einzige Verbum im Satz, ich bin. Ein Philosoph würde sagen, ich lehre euch die Wahrheit, wenn ihr sie intellektuell zur Kenntnis nehmt. Wenn ihr sozusagen meine Akademie erfolgreich durchlauft, werdet ihr erkennen, dass sie richtig ist und ihr werdet für euch sie entsprechend anwenden können. Ein Weisheitslehrer würde sagen, ich weise euch den Weg des siebenfachen Leidens oder wie immer bestimmte Religionen ihren Weg umschreiben. Und wenn ihr diesen Weg geht mit euren Mitteln, dann werdet ihr an dieses oder jenes Ziel kommen. Ins Nirvana, zum Zentrum der geistigen Welt, ins Paradies Allahs oder wie auch immer die Antworten dort lauten. Jesus sagte nicht, ich lehre euch die Wahrheit, ich weise euch den Weg oder ich führe euch zum Leben, wie Lebensberater es sagen würden, sondern ich bin. Denn in diesem Fall, und das muss man verstehen, wenn vom Glauben an Jesus Christus die Rede ist, in diesem Fall ist die Wahrheit von der Person nicht im hellenistischen Sinn, im Sinne des rein wissenschaftlichen Denkens, abtrennbar. Hier ist die Person und die Wahrheit personal so miteinander verquickt, dass die Möglichkeit, die Wahrheit zu erfassen, nur dort gegeben ist, wo jemand die Person des Jesus Christus voll aufnimmt und bejaht. Und diese ältere Form von Begegnung mit der Wahrheit, die Emil Brunner meinte, ist jene hebräische Form, die den Zuhörern Jesu, im Originalton wurde dies ja auf Aramäisch ihnen nahegebracht, die den Zuhörern Jesu bestens geläufig war. Im hebräischen Denken heißt erkennen eben gerade nicht, wie im Griechischen, die Distanz beibehalten, kühl und unbefangen, distanziert zu sein, sondern jede Distanz aufgeben. Im hebräischen Sinne heißt erkennen, mich ganzheitlich öffnen, sodass ich eine neuartige, womöglich erstmalige Erfahrung mache und dass in meinem Lebenshorizont mir eine neue Dimension dadurch aufgeht. Übrigens, selbst die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau wird in diesem Sinne im hebräischen Alten Testament mit Erkennen bezeichnet. Christ werden kann man nicht, indem man versucht, sich ein wenig intellektuell mit dem sogenannten Christentum zu beschäftigen. Christ werden kann man nicht, indem man versucht, auf der Sprossenleiter irgendeines Lebensweges moralisch voranzukommen und Klimmzüge nach oben zu machen. Also durch Selbsterlösung, wie es andere Religionen, wie es der Humanismus empfehlen. Christ werden kann man auch nicht, etwa durch richtige, vermeintlich richtige, sakramental-kultische Handlungen, so als ob man auf magische Weise über Gott verfügen könnte und als ob die bloße Zugehörigkeit zu christlichen Institutionen den Glauben ersetzen könnte, das tatsächliche Verhältnis zu Gott. Jesus hat dies sehr deutlich gesagt. Und man müsste einmal in einer Gesprächsrunde anhand leicht verständlicher Texte aus dem Neuen Testament, wie das vor sich ging, als er Menschen eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Er hat keine philosophischen Vorträge gehalten, sondern gesagt, folge mir nach, lass deine bisherigen Lebensziele ab heute zurück und tritt so in meine Nachfolge, dass der Wille Gottes für dich ab heute die entscheidende Motivation wird und dass anstelle der angestrebten Selbstverwirklichung für dich nunmehr die neue Identität tritt, die Gott dir unmittelbar schenkt. Christ wird man durch Selbstpreisgabe ohne Vorleistungen. Christ wird man wie ein Ertrinkender, der sich retten lässt, der auf eigenes Strampeln verzichtet, nachdem er es vielleicht eine Zeit lang vergeblich versucht hat, sich auf diesem Wege zu erlösen. Christ wird man durch Umkehr, durch Hingabe an Jesus Christus und dass er nur der Weg sein kann, hängt damit zusammen, dass unsere Trennung von Gott hier nicht nur eine gedanklich-intellektuelle und nicht nur eine moralisch-ethische ist, sondern eine lebensmäßige, dass diese Trennung, die mit unserer eigenen Schuld zusammenhängt, sich überhaupt nicht durch menschliche Leistungen rückgängig machen lässt. Wir brauchen stattdessen Vergebung der eigenen Schuld. Wir brauchen den Tod und die Auferstehung Jesu als Voraussetzung dafür, als objektive Voraussetzung dafür, persönlich zu Gott kommen zu können. Dies ist der Weg, den Gott zu uns beschreitet, da es keinen Weg gibt, den wir von uns aus zu Gott beschreiten könnten. Christ wird man letztlich, wenn wir das ganz genau nehmen wollen, begrifflich präzise ausdrücken wollen, an dem Tage seines Lebens, an dem man diesen Weg, der Jesus Christus heißt, mit dem vollen Bewusstsein eines zu solcher Entscheidung fähigen Menschen bejaht und vollzieht und annimmt. Wo das geschieht, und davon spricht das Neue Testament an vielen, vielen Stellen dann, hat dies einschneidende Folgen im Leben eines Menschen. Ihm wird ein neues Bewusstsein geschenkt. Er fängt, wie die Bibel sich ausdrückt, ein neues Leben an. Er wird sozusagen wiedergeboren, nicht durch Reinkarnation, sondern durch den Anfang des eigentlichen neuen Lebens bei dieser einschneidenden Neuwerdung. Und zu dem neuen Bewusstsein gehört die Gewissheit, die Wahrheit, die entscheidende, alles umgreifende Wahrheit in Jesus Christus nunmehr gefunden zu haben. Das Gottsuchertum, das manche mit dem Finden der Wahrheit verwechseln oder leider sogar bevorzugen, hört auf, wenn jemand sich von Jesus Christus finden lässt.
Ihm wird eine neue Geborgenheit geschenkt. Man wird es ihm anmerken, dass die entscheidende Frage seines Lebens wirklich beantwortet ist, mögen Detailfragen sekundärer Art noch offen sein. Menschen, die Jesus Christus als die Wahrheit gefunden haben, die von ihm sich haben erlösen lassen, strahlen etwas aus von der neuen Existenz, in die er sie hineinversetzt hat. Sie gewinnen eine Freiheit, die ihnen vorher nicht möglich war, im Umgang mit dem Leben, im Umgang mit dem Denken, im Umgang mit den Menschen, im Umgang mit sich selbst. Die Freiheit dessen, dem glücklicherweise die entscheidenden Weichen bereits gestellt sind, und der nun den Rücken frei hat, Energien frei hat in seinem Leben, im liebevollen Einsatz für die Belange Gottes zum Wohle anderer Menschen in dieser Welt. Damit lassen Sie uns zum Abschluss kommen. Der Schritt zu Jesus Christus und der totalen Selbsthingabe an ihn mag schmerzhaft sein, weil er ja einschneidend ist und ungewohntes Terrain betritt. Weil er den Verzicht auf all die Scheinwahrheiten bedeutet, die uns als Vorurteile und Lebenslügen zuvor erfüllt haben mögen. Dennoch ist es ein freudiger Schritt, weil er uns von diesem Gestrüpp der Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, der Schuld und Abhängigkeit von anderen Kräften und Mächten befreit. Zum ersten Mal ist sich der Mensch, der Jesus Christus angenommen hat, dann wirklich gewiss, dass Gott ihn persönlich liebt und ihm ein ungeheuer sinnvolles, ein erfülltes, ein dynamisches Leben in der Verbundenheit mit ihm, den Herrn des Kosmos, schenkt. Aus einem nach Wahrheit suchenden Menschen wird dann, so vermessen es klingt, einer, der, wie gesagt, die Wahrheit gefunden hat, die entscheidende Wahrheit jedenfalls, die höher ist als alle übrigen. Meine Damen und Herren, wir sprachen von der Suche nach Wahrheit als einer Frage an Denken, Leben und Glauben. Der Glaube, den Jesus Christus nur schenken und bewirken kann, führt dann zu einer froh und freimachenden Neuwerdung auch unseres Denkens und unseres Lebens. Er sprengt die Fesseln der Unwahrhaftigkeit und öffnet uns für eine ungeahnte Liebe zu Gott und damit zu einem Leben im Kraftfeld seiner Wahrheit. Und solche Kraftwirkungen, die von Gott ausgehen, ermöglichen im praktischen Leben Änderungen, die vorher der Kettenraucher oder der in eine politische Ideologie oder Drogenabhängigkeit verstrickte mit eigenen Möglichkeiten eben nicht aufgebracht hätte. Hier wird uns dann die Sinnerfüllung unseres Lebens geschenkt und ein Bewusstsein der Geborgenheit in Gott, das alle Krisen unserer Jahre, ja selbst unseren Tod überdauert, denn so sagt das Neue Testament, wenn es auf die letzte, die große Freiheit zu sprechen kommt, die Wahrheit wird euch frei machen.